so. Gehen wir die letzte Stufe an, ne? Manche sagen, stimmt, eigentlich freue ich mich aufs Wort Gottes, aber ich würde mich auch auf den Mittagsschlaf freuen. Ne? So ist es eben. Aber vielleicht schaffen wir das noch, den Mittagsschlaf. Okay. Wir machen dann mal das Fenster auf in ein paar Minuten und dann stehen wir mal kurz auf. Das ist natürlich schon, ihr seid schon Helden, muss ich sagen. Das Durchhalten, das ist gut. Nicht schlecht. Ja, also das letzte Thema jetzt, das mitgegeben wurde, ist ja Jesu Umgang mit der Welt. Interessantes Thema. Dazu lese ich uns am Anfang zwei Stellen aus Jesaja 42, 6 und 49, 6. Jesaja 42, 6. Und da steht, oder ich lese mal ab Vers 1, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete, samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche die in der Finsternis sitzen. Und in Jesaja Kapitel 49, ich lese ab Vers 5, und da steht, und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Israel aber wurde nicht gesammelt, und doch wurde ich geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also da wird es ganz deutlich, die Bibel spricht, das wissen wir alle so an den Stellen, worum es eigentlich wirklich geht, einfach dieser Umgang Jesu auch mit dieser Welt. Wir lesen in Johannes Evangelium Kapitel 3, lesen wir folgenden Vers, folgende Aussage, die gewichtig ist, diese Aussage. Und da steht in Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also die Wahrheit ist, dass diese Welt unter dem Zorn Gottes liegt. Das ist einfach so, seit dem Sündenfall. Und die Wahrheit ist auch, das sehen wir einfach, dass der Heiland kam, um letztendlich vom Zorn zu erretten und nicht noch die Menschen noch zu verfluchen. Und es kommt manchmal ein bisschen bei uns für kurz drüber, ihr Lieben, wir beschäftigen uns extrem viel mit dieser schlimmen Welt. Und die Welt ist, wie sie ist, wenn ein Mensch die Werte Gottes nicht im Herzen trägt, wie soll er leben? Also das müsste ich, manchmal frage ich mich wirklich, wenn ich auch so evangelikale Zeitschriften lese und da lese, was wir alles zum Besten geben über diese schlimme Welt. Also wenn uns das nicht klar ist, dann was soll uns sonst klar sein? Also und mir scheint es dann manchmal, uns ist oft das Grundsätzliche nicht klar. Und vorhin, das fand ich so schön, haben wir ein Lied gesungen, ich bin einer, der in die Gnade fand, glaube ich, so war das. Das ist gewaltig. Ich meine, uns ist es klar, und wenn es uns nicht klar ist, ist es schade, dass wir es gesungen haben, das Lied. Ne? Aber wisst ihr, wenn ich das mit Herzen singe und mir das bewusst ist, ich bin einer, der in die Gnade fand, und dann ist mir das klar, dass der Rest in dieser Welt es eben nicht kennt. Und wie soll dieser Rest dann eben leben? Der lebt dann so, wie er lebt. Und die Menschen arrangieren eben ihr Leben so, wie sie es arrangieren. Was erwarte ich von dieser Welt? Und das finde ich manchmal erstaunlich, dann, wie wir dann plötzlich über diese Welt herziehen, die ja unter dem Zorn Gottes ist. Das sagt uns ja auch das Wort Gottes. Also letztendlich die Menschen, die da drin leben, die gottlos leben. Die Menschen sind gottlos. Und deswegen können sie auch nicht die Werte Gottes leben. Und das ist einfach, was wir heute sehen. Und wir merken da drin eine Steigerung, eine Potenzierung auch in dem allen, auch in dieser ganzen Debatte, die wir jetzt in Deutschland führen, auch mit dieser ganzen Gender-Debatte, die da kommt und. Aber das ist eben so, wie es ist. Und mich erstaunt es manchmal, dass wir da plötzlich so vom Leder ziehen, wie wenn das Wort Gottes uns das nie gesagt hätte, dass es so ist. Also die Wahrheit ist, die Welt sitzt im Finstern. Es ist eben so. Und die Wahrheit ist, die Menschen, die nicht an Christus glauben, die sind unterm Zorn Gottes. Und deswegen handeln Menschen wohl auch in dieser Welt so. Wir merken, ist so eine Steigerung des Zorns auch in dieser Welt. Egal, ob es in politischen Debatten ist, ist eine Steigerung des Zorns. Wenn ich Debatten manchmal anhöre, auch so, oder lese, die hört man ja nicht, sondern liest man diese Debatten auch so, kirchenrechtliche Debatten oder theologische Debatten, das ist so voller Zorn, so abkanzeln, so abrichtend auch. Das ist interessant, was da geschieht. Und ich merke, also ich für mich persönlich merke, wenn ich das lese manchmal und höre, eine Steigerung, eine Potenzierung von dem allen. Und es muss ja so sein, weil Jesus sagt in Matthäus 24, die Liebe wird erkalten. Und es ist die Wahrheit. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Also von daher, wisst ihr, finde ich das oft erstaunlich, dass wir dann solche Debatten dann führen. Über Gender Mainstream und die Homosexualität und all das. Das ist halt da und mich erstaunt, dass es uns oft erstaunt, dass es plötzlich da ist. Ja, also dass wir, wie wenn wir denken, oh Mensch, ey, wir waren noch immer im Paradies und jetzt plötzlich ist alles anders. Die Bibel spricht davon, dass die Völker unter Zorn sind. Die Bibel spricht davon, dass die Völker in der Dunkelheit sind. Wenn niemand das Licht Gottes hat, dann muss er in der Dunkelheit leben. Das ist eigentlich die biblische Lehre, wenn wir die so haben. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Laufen wir durch diese Welt mit einem erhobenen Zeigefinger und laufen wir durch diese Welt mit großen Plakaten und sagen, fährt alles in die Hölle? Und das ist schon eine Frage auch, wie gehen wir wirklich damit um? Und da möchte ich uns aus Markus Kapitel 7 ab Vers 31 lesen. Und er verließ das Gebiet von Tyros, Jesus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Also es ist ein Städteverbund, der weitgehend heidnisch war, dieser Städteverbund, der im Ostjordanland lag, dieser Städteverbund. Und Jesus macht sich da auf den Weg. Also mitten rein, wenn wir so wollen, in die Welt. Eigentlich eben das Heil für die Juden, aber da sehen wir, dass sich Gott schon auf den Weg macht, einfach das Heil unter die Heiden zu streuen. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und Jesus sagte, mach ich nicht. Nee, sagt er nicht, ne? Weil das steht ja ganz was anderes dort, ne? Und denkt ihr jetzt, was hat denn der für eine Bibel, ne? Das ist ja echt ein Ding, wow, wo hat denn die her? Also, nee, das steht auch schon in meiner Bibel, was in eurer Bibel steht, ne? Und da steht, und er nahm ihn beiseite weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Und dann blickte er zum Himmel auf und seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen, aber je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben machte hören und die Sprachlosen reden. Das ist schon was Wunderbares, dass plötzlich die Heiden sagen, er hat alles wohlgemacht. Das konnten die Juden gar nicht mehr sagen. Aber die Heiden haben es plötzlich gesagt. Wir wissen, dass dieses Gleichnis, oder beziehungsweise nicht Gleichnis, sondern diese Begegnung Jesus mit den 10 Aussätzigen. Und einer kommt zurück, er heilt sie alle, einer kommt zurück. Und das war ausgerechnet, steht dort explizit, und es war ein Samariter. Ein Heide aus dem Mischvolk. mit dem niemand von den frommen Juden was zu tun haben wollte. Wir lesen in Johannesevangelium Kapitel 4, lesen wir, dass Jesus durch Samaria ziehen musste. Und als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Ist interessant, also er musste gar nicht, er hätte auch außen rumlaufen können, was alle anderen auch gemacht haben. Aber hier lesen wir, wenn man jetzt den griechischen Text nehmen würde, können wir sagen, das ist so ein göttliches Muss. Also er konnte gar nicht anders. Also Gott kann gar nicht anders, als sich seiner verlorenen Welt zuzuwenden. Und Jesu Umgang mit dieser Welt. Er kann gar nicht anders. Er geht da hin und läuft da durch und setzt sich an diesen Brunnen, an diesen Jakobsbrunnen, und dann kommt diese Frau, diese Sünderin, augenscheinlich, die mit 5 Männern höchstwahrscheinlich verheiratet war und dann mit einem Mann zusammen lebte, höchstwahrscheinlich. Und das kann gut sein, dass diese Frau 5-mal verwitwet war. Und dass deswegen die Leute dort sagten, die heirate ich lieber nicht, weil auf der liegt ein Fluch. Lieber lebe ich nur mit der zusammen. Und deswegen die Frau vielleicht nur mit diesem Mann zusammenlebte. Keiner weiß es ganz genau. Ich weiß nur, da machen wir auch große Geschichten draus aus diesem Bereich. Aber worum es wirklich geht, um diesen Kern ist, dass die Frau getroffen wird von Jesus. Sie sucht lebendiges Wasser. Sie sucht Wasser, das ihren Durst des Lebens stillt. Und Jesus sagt, wenn du den erkennen würdest, der vor dir sitzt, du würdest ihn bitten und er würde dir Wasser des Lebens umsonst geben. Und das Wunderbare ist, in dem Leben dieser Frau, dass Jesus dann eben zu ihr sagt, geh mal hin, hol deinen Mann. Und die Frau sagt, 5 Männer hatte ich. Und jetzt, und dann sagt Jesus, ja, und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und die Frau geht dann nach Hause, das Schöne ist, und sie geht in ihr Dorf zurück und sagt den Leuten, geht mal raus, ich glaube, ich habe den gesehen, der Messias ist. Weil der sagt mir, wer ich bin. Das ist Jesu Umgang mit dieser Welt. Also A sagt er uns, wer wir sind, und wir sind diejenigen, die durch die Gnade gefunden wurden. Das ist ja ein wunderschönes Lied. Es ist so gewaltig, dieses Liederbuch. Ne? Wenn ich könnte, ich kann es nicht, aber vielleicht kann ich es doch, würde ich sowas gerne auswendig lernen. Das sind so tiefe, gehaltvolle Lieder da drin. Und genauso wie ich gefunden wurde durch die Gnade, will Jesus durch mich, Mensch, der getroffen wurde, bewegt ist von der Gnade, eben diese Gnade in die Welt hinaustragen, um diese Welt auch zu gewinnen, um Menschen die Augen zu öffnen. Wie ich habe das gestern erzählt, kurz von diesem IS-Kämpfer, der nach Deutschland kam, letztendlich nur um seine Schwester zu maßregeln, weil sie sich jetzt dem Christentum zugewandt hat, und da sitzt er in der Gemeinde und bricht in Tränen aus. Ich habe auch da im Gefängnis in Heimsheim, in dem der Winrich Schäffbuch auf seinen Bibelkreis hält, habe ich auf Bibelkreise gehalten, und da war ein Mann, das war ein Terrorist, das war ein palästinensischer Terrorist, saß da ein. Und er ging nur nach Deutschland, weil es ihm dort zu heiß wurde, in den Ostjordanland oder in den besetzten Gebieten, und er hat ein paar Dinge angedreht. Dann ging er nach Deutschland. Hier findet ja fast jeder Asyl. Ne? Und dann war er hier und kam unter falsche Anklage ins Gefängnis. Und dann sagt er, und es war mein Glück, dass ich hier ins Gefängnis kam, weil hier hat Jesus mich gefunden. Weil Jesus das Licht für die Heiden ist. Weil er das wirkt. Und er will das durch uns natürlich reintragen in diese Welt. Seine Herrlichkeit. Das ist ja ganz, ganz wichtig in dem, was wir da sehen. Ihr schaut, wir lesen eben, das geknickte Rohr würde nicht zerbrechen und den glimmenden Docht würde nicht auslöschen. Ich finde das Interessante daran, dass es in dem Bezug in Jesaja 42 steht mit den Heidenvölkern. Wir nehmen es oft gern für unser Leben und wir dürfen es auch für unser Leben nehmen. Nur ist es in Jesaja 42 in Bezug auf die Heidenvölker. Also Gott sieht auch die Heidenvölker wie so ein geknicktes Rohr, wie einen glimmenden Docht. Das ist einiges natürlich da auch, das merken wir unter den Religionen, auch im Hinduismus gibt es eine Überlieferung zum Beispiel, die lese ich euch gerne vor, weil die steht in einem der religiösen Bücher der Hindus. Und zwar steht da die Frage, wie man Vergebung seiner Sünden bekommt im Hinduismus. Und es heißt, als Hindu-Priester, da wird von jemandem berichtet, der Hindu-Priester war, musste er oft Friedenszeremonien durchführen. In seinem eigenen Leben jedoch fühlte er tiefen Unfrieden. Er forschte in der Bhagavad Gita, das ist eine der heiligen Schriften des Hinduismus, und dort steht, und das ist sehr interessant, dass man inneren Frieden und Vergebung nur findet durch erstens ein Opfer, zweitens, es muss ein unbeflecktes Lamm sein, das drittens auf dem Altar geopfert wird. Viertens, es muss eine Dornenkrone tragen. Fünftens, Nägel müssen durch Gliedmaßen geschlagen werden. Sechstens, dieses Lamm, das geopfert werden muss, soll Essig zu trinken bekommen. Und siebtens, es wird wieder auferstehen vom Tod. Achtens, sein Blut soll getrunken und sein Fleisch gegessen werden. Neuntens, Errettung wird nur geschehen, wenn sich Gott selbst als Opfer hingibt. Das steht in den heiligen Schriften des Hinduismus. Und da merken wir, also ich lese das jetzt nur vor, um diesen Gedanken ein bisschen zu vertiefen, das geknickte Rohr, den glimmenden Docht, also das sind Völker da draußen, das gibt eine Uhr, ein Urwissen über irgendwas, über den Schöpfergott. Und Hinduismus, der ja heute in viel Götterei ist, man spricht davon, dass sie ein paar Millionen Gottheiten haben im Hinduismus, keiner weiß genau, was es ist oder wie viele das sind, aber das Interessante ist ja, es war einst mal monotheistisch, also ein Ein-Gott-Glaube dort im Indus-Tal. Und darauf geht auch dieses Wort. Wisst ihr, das ist wie ein geknicktes Rohr. Das sind Menschen, die irgendwie irgendeinen Gott suchen und irgendwie, irgendwo Errettung erhoffen. Und da glimmt was. Und ich finde es so schön, dass der Herr da rein pustet mit seinem Heiligen Geist, oder plötzlich ein Feuer entfacht wird, das Feuer des Glaubens, weil dieser Hindu-Priester sich dann gefragt hat, wie finde ich das? Und lange überlegte er, was dieses Opfer sein könnte und wie und wo es dargebracht werden müsste. War es überhaupt möglich, Gott als Opfer auf einen Altar zu legen? Das ist also, was evangelische Theologen bei uns in unserem Land Probleme haben. Ne? Das ist ja gar nicht möglich, das gibt es ja gar nicht. Das steht bei denen in den Schriften. Und die sind älter als die lutherischen Bekenntnisschriften. Meine Martin Luther hat sie geglaubt, ne? Aber die anderen, seine Nachfolger, glauben es dann nicht mehr. Das ist ja das Problem in Deutschland, dass tatsächlich 78% der Theologieabsolventen in Heidelberg, sagte Klaus Berger, der da Professor für Neues Testament war, 78% derer, die dort observieren, glauben nicht an die Auferstehung Jesu. Das ist ja das Problem. Aber was mit den Heidenvölkern ist, und letztendlich sind ja wir auch ein Heidenvolk. Und da dürfen wir uns ja nichts vormachen. Wir sind ja auch nur ein Heidenvolk. Auch wenn ich evangelische Theologie studiere, bin ich ein Heide. Aber dass Leute sogar über das Theologiestudium in dieser Auseinandersetzung mit all den Dingen dann plötzlich zum Glauben finden, wie die Etta Linnemann, die Theologieprofessorin war in Braunschweig, die unter Bultmann, für manche ein Begriff, für manche überhaupt nicht, ist auch nicht so schlimm, ne? der Rudolf Bultmann, der die sogenannte Entmythologisierungstheologie betrieben hat im Neuen Testament, der hat zum Beispiel das Johannesevangelium auf 6 Originalworte reduziert, die Jesus wirklich gesagt haben sollte, und alles andere ist nur Mythologie und Legende, das seine Jünger gesagt haben. Und unter diesem Mann hat die Etta Linnemann studiert, und die sagte dann, die Etta Linnemann, die war ganz weit oben auch gewesen in der Theologenwelt, die war in so einem Weltkonzil gewesen übers Neue Testament, also echt gelehrte Menschen. Und sie sagte, sie hat eigentlich gedacht, sie tut Gottesdienst, indem sie auch diese Lehre verfolgt. Und dann war sie knapp 50, 51, und an ihrer Universität hat sie dann junge Studenten kennengelernt, und die luden sie ein zu so einem Bibelkreis. Und da ging sie dann mal hin, die wollten mal hören, was die kleinen Stümper da zu sagen haben. Ne? Und dann hört sie da einen jungen Studenten, wie der den Psalm auslegt, und sie sagte sich, eigentlich müsste ich das können. Aber ich kann das gar nicht, weil ich den Glauben nicht habe von dem. Und dann kam diese Frau als radikal gegen alles, was die Bibel aussagt, Theologin, zum Glauben an Jesus. Und hat dann ihren Studenten gesagt, die zu ihr im Unterricht kamen, also ab heute glaube ich das, was in der Bibel steht. Und wenn Sie nicht mehr bei mir in Unterricht kommen wollen, dann können Sie ruhig wechseln zu anderen Professoren. Und Professoren kamen dann auf sie zu, auf diese Frau, und sagten: Mensch, Frau Linnemann, was machen Sie nur? Sie rauben sich ja Ihre ganze Reputation. Und die Etta Linnemann sagte mir dann mal: Wissen Sie, Bruder Spindler, ich musste mich von jedem Zweifelgedanken in der Bibel plötzlich frei beten. Jedes Wort, das ich da gelesen habe, das habe ich ja mit kritischen Gedanken gesehen. Ich musste erst mal lernen, dass Jesus mir einen sauberen Gedanken schenkt. Und dann hat sie ein Buch geschrieben gegen ihre eigenen wissenschaftlichen Abhandlungen und hat davor gewarnt und sagte, wenn jemand ein Buch von ihr im Regal stehen hat, der soll es verbrennen. Ist wertlos. Aber das geschieht durch dies. Und es passt alles so zusammen, wisst ihr, das geschieht durch Menschen, die nicht mehr sich selbst im Mittelpunkt stehen haben, weil dann, wenn ich das bin, dann will ich ja mit dieser Frau kämpfen, ich will ja einen Disput führen, ich will ja eine Diskussion haben. Und in einer Diskussion ist meistens so, dass es einen Verlierer gibt und einen Gewinner. Ist immer so. Und deswegen verändert uns Jesus in dieser Welt. Jesus nimmt uns unsere Ich-Sucht, unseren Ego. Jesus lässt uns zu Menschen werden, die das Lied von Herzen singen kann: Die Gnade hat mich gefunden. Und Menschen, die von der Gnade gefunden wurden, das sind Menschen, die verwandelt werden mehr und mehr in das Wesen von Christus, voller Demut und voller Sanftmut, die nicht mit ihrem Wissen auftrumpfen müssen in dieser Welt, sondern das Menschen sein können, die dieser Welt gegenübertreten, wie Jesus eben dieser Welt gegenübertreten mag, in seiner Sanftmut und in seiner Demut. Wozu? Damit er das Licht unter die Heiden bringt. Was geschieht da? Dass das geknickte Rohr, das da draußen irgendwo herumliegt, und der glimmende Docht, wie dieser Hindu-Priester, nicht ausgelöscht wird, sondern plötzlich entfacht wird, wie das Leben von dieser Etta Linnemann, dass da was geschieht. Das ist Wunderbare. Und jetzt sind schon ein paar am Einnicken, deswegen machen wir die Fenster auf, sind schon vorbei, so dass der Glimmende doch fast ausgelöscht wird. Also, so, dass wir, manche sind schon es sind wie das geknickte Rohr, das eingenickte Rohr. Wir stehen mal auf und singen ein Liedvers oder zwei Liedverse, wer gern was vorschlagen möchte. Aber machen wir mal die Fenster auf, das ist eine Bombensache, wenn ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Danke, wunderbar. Und das Schöne ist an diesem Bericht, was wir haben im Markus-Evangelium, dass wir 2 Kapitel weiter vorne sehen, dass Jesus schon mal in dieser Gegend war. Und da hat er diesen sogenannten besessenen Gadarener hat er da befreit, dass die Dämonen, die in diesem Mann waren, in die Schweine gefahren sind und die Schweineherde sich dann in den See gestürzt hat und die Leute dann sagten: Oh, Jesus, geh, die Schweinehirten, geh, geh, geh. Und das Interessante ist, in Kapitel 5 im Markus, In Vers 20 lesen wir, und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen. Also dieser Mann, der frei geworden ist. Das sind natürlich die besten Zeugen, die wirklich frei geworden sind durch Christus. Und diese Leute, dieser Mann ging hin, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jeder Mann verwunderte sich. Also eigentlich können wir sagen, seht, da ist euer Gott, seht, das tut euer Gott. Es ist wunderbar, das geschieht in dieser Welt. Also ich finde es toll, Jesus geht mitten hinein in diese verlorene Welt. Jesus geht sogar wieder hin. Obwohl die Leute vorher sagten, wir wollen dich nicht. Also das dürfen wir auch erwarten, dass das auf uns zukommt, dass Leute plötzlich mal sagen, das will ich nicht, Viktor. Lass mich in Ruhe. Und der Viktor sagt, okay, wenn du jetzt nicht willst, dann kommt es vielleicht eines Tages. Und der Viktor betet eben weiter dann für seine Arbeitskollegen. Und dann kommt dieser Tag, an dem der Arbeitskollege plötzlich mal sagt, Mensch, Viktor, du hast ja auch immer noch von diesem Jesus erzählt und dass da irgendwie tatsächlich, dass man kann beten. Ich bin ja totale Heide und ich muss mich da entschuldigen. Ich habe dich damals so abgewiesen, aber ich bräuchte jetzt einfach diese Hilfe. Irgendwie benötige ich Hilfe. Also, wisst ihr, Jesus geht wieder und wieder und wieder hin. Wie oft, wissen wir nicht. Wir nehmen natürlich aus Hiob, nehmen wir dann dieses Wort, dass Gott 2 oder 3 Mal ruft. Das wissen wir gar nicht wirklich. Wir machen aus einem Wort aus der Bibel, machen wir dann diese Dinge. Er ruft 2 oder 3 Mal und dann ist Schicht. Und dann sitzen Leute vor mir und sagen, ich war schon 3 Mal in der Evangelisation, ich habe nicht Ja gesagt, ich glaube, ich bin verloren, Herr Spindler. Ich möchte uns auch ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, Gott will uns auch sensibilisieren, dass wir nicht immer gleich aus irgendeiner Sache was Dramatisches machen. Solange der Mensch noch atmet und lebt und über diesen Erdboden geht und noch Regungen hat, glaube ich, solange ist Gnadenzeit in diesem Leben. Wann diese Gnadenzeit ist, das Bestimmen vorbei ist, das bestimme nicht ich, sondern es bestimmt alleine Gott. Was ich sehe von der Schrift her und was wir in unserem Leben bezeugen können, ist, dass er unendlich, so kommt es mir wenigstens vor, wir wissen auch, dass es auch ein Ende hat, aber ich nehme es jetzt mal so, unendlich gnädig ist. Und uns in diese Welt eben führt. Und das ist eben die Frage, ihr Lieben, unter welchem Joch leben wir da? Leben wir wirklich unter dem Joch Jesu? Dann führt er uns in diese Welt, die verloren ist. Dann lässt er dich bei deinem ADAC auch über deinen Christus reden. Und nicht bloß ein ADAC als Geschäft haben, wo ich halt hingehe und dort mein Geld verdiene, damit ich meine Badewanne einbauen kann. Ja, Späßle gemacht. Aber das ist ja klar. Sondern, dass ich dort bin und sage, Herr Jesus, du willst ja irgendwie mit diesen Menschen zu tun haben. Ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich ja nicht hinsetzen und sagen, passen Sie mal auf, Sie sprechen jetzt, wollen jetzt eine Versicherung. Ich sage Ihnen was über die beste Versicherung. Kann auch sein. Wer weiß, aber das weiß ich eben nur, wenn ich unter dem Joch Jesu laufe. Nur dann, wenn ich mich von seiner Sensibilität wirklich führen lasse. Was ich weiß ist, dass Jesus das Licht für die Heiden ist. Was ich weiß ist, dass die Inseln auf diesen Messias warten, der die Augen der Blinden öffnet, die Ohren der Tauben öffnet, der die Lippen der Stummen öffnet, um sie zu seinem Zeugnis zu benutzen. Was ich weiß ist, dass er das geknickte Rohr nicht bricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Was ich weiß ist, dass Jesus hineingeht in diese Welt und nicht rausgeht aus dieser Welt. Das weiß ich. Was ich weiß ist, dass ich manchmal Angst habe vor dieser Welt. Ich habe Angst vor diesen Verwundungen. Ich habe Angst auch vor den Enttäuschungen. Ich habe auch Angst vor der Demütigung, dass Leute mich auslachen. Also mir geht es wenigstens so. Ich weiß auch, dass ich auch schon endlos Diskussionen mit Leuten geführt habe und ich habe die aus lauter Ehrsucht geführt, weil ich wollte hinterher sagen, ich habe diese Person bewiesen. Habe ich auch schon gemacht. Ich musste mich schon bei Leuten entschuldigen. Musste ich auch schon machen. Bei uns gab es einen Pfarrer, der ging mich da unendlich an, dann nach so einer Konfirmandenfreizeit. Und der sagte, also er glaubt es nicht eben, dass Menschen verloren gehen. Und dann hat er auch einen Brief geschrieben, dann noch an meinen damaligen Chef. Und hat dann geschrieben, also er kommt da nie mehr zum Bodenseehof, wenn er sowas noch einmal hört, dass ein Mensch in die Hölle kommt und so. Also das will er nicht hören. Und da habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Ne? Gedacht, auch so ein Schnösel und so ein Theologe und die wollen alles besser wissen. Und dann, dann ging ich mal laufen und plötzlich kam mir das, dass mich Jesus meine Eigensucht überführt. Ich fühlte mich persönlich angegriffen. Mir ging es gar nicht um die Seele dieser jungen Menschen, mir ging es um mich, dass ich recht habe. Darum ging es. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe diesen Pfarrer einen Brief geschrieben und habe ihn um Vergebung gebeten, weil ich ihn persönlich angegriffen habe. Ich sagte, für die Wahrheit des Evangeliums, da kann ich mich nicht entschuldigen, muss ich auch nicht. Aber die Art und Weise, dafür muss ich mich entschuldigen, muss um Vergebung bitten. Und dieser Mann schrieb mir einen Brief zurück und sagte, er kann nicht mehr kommen zum Bodenseehof, weil das eben nicht seine Theologie ist. Aber er hat einen Kollegen, der vertritt genau das, was ich vertrete, und ihm würde er gerne seinen Platz zur Verfügung stellen, dass er kommen kann. So kann es auch mal ausgehen. Weil Jesus reingeht mitten in diese Heidenwelt. Und das Zweite, Jesus tut eben seine Wunder auf seine Art. Also A braucht es Vorbereitungszeit auch, wisst ihr? Und dann tut Jesus seine Wunder auf seine Art. Wie er das macht, da, wenn wir jetzt alle das noch machen würden, aber weil schon wieder eine gähnt, machen wir es nicht. Also einfach so zusammensitzen und sagen, jetzt wollen wir mal erzählen, nicht rumschauen, nicht rumschauen, sondern wenn wir alle erzählen würden, wie wir gefunden wurden von Jesus, da würden wir staunen. Was so? Ist ja erstaunlich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So kann Jesus führen, so, ja, so, ganz unterschiedliche Art und Weise. Wisst ihr, total unterschiedlich. Wir machen da auch gern Systeme draus, weil wenn wir das jetzt sehen, wie kann man dann Tauben heilen? Jesus hat doch auch ganz anders geheilt. Es hätte auch jetzt gereicht, wenn er einfach gesagt hat, du bist geheilt. Also mit diesen Aussätzigen hat er es doch auch anders gemacht. Und was uns diese Heilungswunder von Jesus auch mitzeigen ist, in dem Wesen Gottes gibt es nicht dieses System, es gibt nicht diese Schublade. Schublade auf, da holen wir uns das Zaubermittelchen raus, so nenne ich es jetzt mal, und genauso wird es dann immer gemacht. Er ist so kreativ, wie die ganze Schöpfung aussieht. In so einer kreativen Art und Weise kann er die Herzen erreichen. Und was mir gefällt auch an diesem Bericht ist eben, dass Jesus schon mal in dieser Region war. Und das ist oftmals auch der Weg Gottes, das können wir in der Kirchengeschichte sehen, dass er oft Leute über Jahrhunderte weggebraucht hat, um den Acker erstmal zu pflügen. China, die Mission in China, da waren schon ums Jahr 900 sind Missionare hingezogen über den Landweg, die sind gestorben wie die Fliegen. Und dann plötzlich im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, plötzlich kam da ein Riesenaufbruch in China. Und da hat keiner was Besonderes gemacht. Es gingen halt beide dahin, die Missionare. Und plötzlich waren die Chinesen vorbereitet, aber das hat hunderte von Jahren hat es gedauert. Und plötzlich sind da Aufbrüche gekommen. Also Gott hat seine Wege. Manchmal ist es einfach nur, das, was Jesus durch unser Leben macht, ist nur streuen, wisst ihr, Samen ausstreuen in diese Welt. Das hat mein alter Pfarrer mal manchmal gesagt. Heinz, vergiss nicht, Evangelisation ist manchmal auch nur einfach nur aussäen. Weil der eine sät, der andere begießt und der andere erntet halt. Aber ich will halt immer gern sein, der erntet, weil dann kann ich euch auch erzählen, was ich für tolle Sachen erlebt habe. Das macht gleich was her. Aber wenn ich natürlich sage, jetzt, was soll ich da jetzt sagen? Ne? Mein Rundbrief, und habe ich jetzt noch nicht mal eine Taufe reingeschrieben oder so, ne? Oder hat sich kein Heide, wilder Menschenfresser bekehrt, also dann war es ja nichts. Aber so denken wir, weil wir immer in so Systemen oft, also nicht immer, aber wir denken, sind geneigt, so zu denken, in Systemen, und dann werden wir enttäuscht. Wir werden von uns selbst enttäuscht, wir werden von unseren eigenen Erwartungen enttäuscht. Das ist eigentlich, was uns am meisten enttäuscht. Unsere eigenen Erwartungen. An, das muss doch so funktionieren. Und es war auch so wunderschön, ich habe mit meiner Frau auch unter Indern gearbeitet in Deutschland. Das waren Sikh, und die Sikh, das sind eine interessante Volksgruppe in Indien, hole ich jetzt nicht groß aus, aber ich habe einen Mann besucht, mit dem habe ich lange über Jesus gesprochen, und er hat immer gelacht und so, seine Religion ist größer als unsere Religion, weil sie sind schon weiter als wir. Die Sikh haben in Indien einen goldenen Tempel. Dieser goldene Tempel ist nach allen Seiten offen. Das bedeutet, dass alle kommen können. Und die Sikh, das sind die Turbanträger in Indien. Und dieser Mann, der fühlte sich auch überlegen. Und eines Tages komme ich bei dem wieder vorbei und er sagte zu mir, seine Frau hat ihn geschrieben. Und das ist ganz komisch, sagt er. Weil seine Frau schrieb, dass er ihr mal geschrieben hat, da kommt immer so ein komischer Vogel bei ihm vorbei, der ihm da von dem Jesus erzählt und von der das Lamm Gottes ist. Und seine Frau schrieb, bei uns kamen vor kurzem Leute vorbei im Dorf, die haben von so einem Jesus erzählt, der das Lamm Gottes ist. Und irgendwie, sagte seine Frau, fühlte ich mich zu diesem Jesus hingezogen. Und sie schrieb ihren Mann nach Deutschland in Brief und schrieb ihm, ich glaube, dieser Jesus ruft uns. Und so war seine Frau in Indien vorbereitet und dieser Mann plötzlich, der hier irgendwo in einer Pension saß in Deutschland, auf Asylsuche. So spricht eben Jesus und so richtet es sich aus nach dieser Welt. Wisst ihr, nach den gottlosesten Menschen. Also Jesus tut seine Wunder auf seine Art. Das erste eben, Jesus geht mitten hinein in die verlorene Welt. Mitten hinein. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Matthäus Kapitel 10. Und Jesus tut seine Wunder auf seine Art. Wir haben unsere eigenen Wunderprogramme. Das geht eine Woche, unser Wunderprogramm. Und wenn da nichts geschehen ist, sagen wir, ach, das war jetzt wieder nichts. Jetzt haben wir so viel investiert. Wir haben so viele Einladungen ausgeteilt. Und manchmal teilen wir ja Einladungen unter gläubigen Menschen aus. Wir teilen ja manchmal gar nicht mehr Einladungen unter Leuten aus, die wirklich nichts wissen, sondern wir teilen sie manchmal unter uns aus und hoffen, dass irgendeiner dabei ist, der sich dann erbarmt und wirklich jemanden mitbringt. Aber das ist so diese Sache. Wir haben so, ich nenne es halt mal so überspitzt, unsere Wunderprogramme. Also so machen wir das. Und wenn wir das nicht klappt, dann machen wir es eben nicht mehr. Aber Gott handelt in seiner Art. Ich war letztes Jahr im Juni, war ich in Thüringen in so einer Zeltevangelisation. Und Leute, da habe ich das erste Mal Menschen in Deutschland getroffen, die noch nie den Namen Jesus gehört haben. Ich habe immer gedacht, das ist auch übertrieben, aber es stimmt. Also Deutsche, hiesige, die den Namen Jesus noch nie gehört haben. Da war ein Zelt aufgebaut in so einem kleinen Dorf in Thüringen, das war die Sperrdörfer, die waren in diesem Sperrgürtel gewesen. Da kamen Frauen ins Zelt und sagten, gibt es bei ihnen auch Fischbrötchen und solche Dinge, weil sie dachten, das ist bestimmt ein Festzelt. Die wussten gar nicht, was Evangelisation ist, aber die blieben dann und haben zugehört. Ne? Nächsten Abend haben sie dann einen Kreis von Witwen mitgebracht. Da in der Gegend gibt es einen Kreis von Witwen. Es waren 15 Frauen, glaube ich, 15 oder 18 Frauen. Und die kamen dann an so einen Abend, saßen alle rum, weil sie, die Frauen sagten, wir haben sowas noch nie gehört, aber wir sollten uns das mal weiter anhören. Und dann saß ein junges Pärchen am Eingang und die... auf die wollte ich eigentlich zugehen, aber konnte dann nicht. Und abend drauf waren die wieder da. Und ich ging dann auf sie zu und dieser Mann sagte mir, oh, ich habe eigentlich wollte ich mit ihnen reden, aber jetzt stehen sie ja wirklich vor mir. Schrecklich. Und die Frau guckt mich an und sagt, ich muss mich echt entschuldigen bei ihnen. Die kamen aus der Nähe von Jena. Ich habe den Namen, von dem sie da gestern Abend geredet haben und heute Abend, gestern das allererste Mal gehört. Ich habe noch nie was von Jesus gehört. Und das Pärchen ist zum Glauben gekommen. Der Mann ist jetzt mittlerweile getauft, hat mir die Woche geschrieben. Es ist halt, Gott tut seine Wunder auf seine Art. Er wirkt in seiner souveränen Art. Das ist sein Umgang mit dieser Welt. Halten wir fest, diese Welt ist schon gerichtet. Die wird noch dem Endgericht zugeführt, das ist so. Also wir brauchen sie nicht mehr richten, diese Welt. Wir müssen dieser Welt auch nicht sagen, wie schlecht diese Welt ist. Das kann nur Christus durch uns letztendlich machen. Also klar, wenn ein Mensch angesprochen ist und er hört dann plötzlich das Gesetz Gottes und merkt, oh meine Herren, das sieht jetzt aber düster aus bei mir. Was mache ich denn da jetzt? Kehr um und glaube an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe. Kehr um zu Christus. Und ich sehe das heute auch mit dieser ganzen Völkerwanderung, die wir haben. Diese vielen Muslime, die sich auf den Weg machen. Die kommen, um das Evangelium zu hören. Die wissen es gar nicht. Da sind so viele dabei, die ein geknicktes Rohr sind und ein glimmender Docht. Die ganz andere Motivationen haben zu kommen. Mein Sohn saß vor 3 Wochen saß er bei einem Syrer, den er schon lange betreut am Bodensee und der immer aggressiv gegen das Evangelium war. Und dann plötzlich ruft dieser Syrer meinen Sohn an und sagt, hey Dominik, komm mal vorbei, wir müssen mal sprechen. Und dann kam er da hin und sieht noch 3 andere da sitzen, dunkle Gestalten im Wohnzimmer. Und da hat Dominik schon gesagt, oh, hat ein bisschen das Schwitzen begonnen. Ne? Und dann setzt er sich dahin und dann beginnt der Erste und sagt, ich ging da raus aus Syrien und ich hatte einen Traum von Jesus. Und dann kamen wir in dieses Übergangslager und da waren Leute und die haben uns irgendwas zum Lesen gegeben, das war von Jesus. Und der Nächste hat es erzählt und der Nächste hat es erzählt. Die haben alle Träume von Jesus gehabt auf ihren Weg raus aus Syrien. Die haben ganz andere Motivationen gehabt. Die wollten nicht von Jesus träumen. Die haben von ganz anderen Dingen geträumt. Und jetzt sitzen die dort und dieser Mann, der ständig dagegen war, der sitzt dort und hört sich diese 3 Zeugnisse an von den anderen und gibt sein Leben auch Jesus. Jesus tut seine Wunder auf seine Art. Und was geschieht dann eben? Er löst die Zungen zum Bekenntnis. Das geschieht. Und das lesen wir bei den Gerasener, das lesen wir bei diesen Hindu-Priester, das hören wir von diesen Muslimen, das hören wir von Buddhisten, die oft brutale, also in buddhistischen Ländern, die sind eine brutale Verfolgung gibt es dagegen, alles, was nicht buddhistisch ist. Also es tut sich dann gar nicht so mit der friedlichen Religion. Tut sich das ab. Aber da ist was da unter den Völkern, die Menschen merken irgendwie, das kommt durch Gottes Wirken, die Menschen merken irgendwie, da muss irgendwas anderes da sein. Und dass es nicht die Massen sind, das wissen wir auch, das sagt Jesus, weil es werden wenige sein, die ins Himmelreich eingehen. Wenige. Nicht die Massen, sagt Jesus. Schade ist, dass die allermeisten den breiten Weg gehen in dieser Welt. Und wir sehen das auch in diesem Begriff, den Jesus benutzt, in dem vierfachen Ackerfeld. Er streut einfach aus. Das eine fällt unter die Dornen, das eine fällt auf dem Weg, das eine wird von den Vögeln weggepickt und das eine fällt auf gute Erde und bringt vielfache Frucht. Aber wir sind es nicht, die wissen, was ist jetzt eigentlich die gute Erde, ihr Lieben. Das weiß nur Jesus. Und wir dürfen auch nicht nach den Effizienzgedanken in dieser Welt leben. Das ist effizient. Was ist denn effizient? Die Bibel sagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Wir sagen, hat sich ja gar nicht gelohnt. Also das ist das Würgen des lebendigen Gottes. Jesus löst die Zungen zum Bekenntnis. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, 9 bis 11. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der ist, der gerettet wird. Also wie handelt Jesus mit dieser Welt, die unter dem Zorn Gottes ist? Er kommt, um Licht in die Finsternis zu bringen. Und deswegen sagt Jesus seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Wichtig ist es auch, ihr Lieben, die Welt freut, nicht jeder freut sich über das Evangelium. Helmut Thielicke, der war ein Theologieprofessor in Hamburg, der sagte einmal, Salz ist nicht Honig. Und das Evangelium ist Salz. Reingestreut in die Wunden dieser Welt. Und wie wir das wissen von Salz, manche Wunden werden durch Salz gereinigt und die heilen dann. Und manche Wunden, die brechen dann erst noch richtig auf. Und deswegen schweigen wir auch manchmal, ich glaube wirklich, deswegen schweigen wir auch manchmal, weil wir merken, es gibt Menschen, denen tut das Wort Jesu richtig weh. Weil Salz kein Honig ist. Aber es muss reingestreut werden in diese Welt. Wie machen wir das? Indem wir für diese verlorene Welt beten. Wirklich beten. Und das fehlt mir heute schon in unseren Gemeinden. Das sage ich ganz offen. Das sage ich auch in Pfingstgemeinden, die immer so, dass, da geht ja alles, da geht die Post ab, nicht bei allen, aber bei den allermeisten. Ne? Aber so Punkt zum Gebet geht für eine verlorene Welt, ist keiner da. Komisch. Aber alle wissen, dass die Welt verloren ist. Alle wissen, wie schlimm diese Welt ist. Alle wissen ist, ah, das ist so schrecklich. Also wir können uns jetzt richtig ereifern. Ich könnte euch jetzt ein paar Sachen sagen. Die würden uns alle richtig ereifern, nochmal aufwecken. Aber um das geht's doch gar nicht. Ich bin wirklich müde, diese ganzen Dinge zu lesen, die jeder zum Besten geben muss, über das, wie schrecklich das alles ist bei uns. Das ist doch nicht unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist doch, ja, es ist alles schrecklich. Und das muss mir keiner sagen, das weiß ich. Aber unsere Botschaft ist doch, lasst euch versöhnen mit Gott, Leute. Das ist doch euer Problem. Sagt doch der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und guckt, dass zum Schluss, ich war jetzt über Silvester in einer Freizeit und da war ich Freizeitsprecher. Und ich habe schon gemerkt, boah, das ist aber jetzt, also die Stimmung, das war eine christliche Freizeit, aber das war irgendwie, die Luft war manchmal ein bisschen zum Schneiden nach so einer Botschaft. Und dann hat mir eine Frau gesagt und sagte, man merkt schon, dass ihnen keine gesagt hat, was hier für ein Klientel zusammenkommt. Das waren so christliche Freidenker, da hat jeder irgendwas gedacht. Und da war eine Frau da mit ihrem Mann, die wurde eingeladen von ihrer Schwägerin, weil die Schwägerin war schon ab und an mal dort bei dieser Freizeit. Und die dachte, das tut auch ihrer Schwägerin gut, wenn die kommt. Die glaubt ja an alles Mögliche, die Schwägerin. Und dann so nach so einer Bibelarbeit hat diese Frau mich dann gefragt, diese eine, und fragte mich, ja, wie ist es jetzt eigentlich? Sie haben gesagt, dass alle Menschen verloren sind ohne Jesus. Also das glaube ich nicht. Sie hat auch fröhlich in einer Kirchengemeinde mitgearbeitet und so und wollte halt auch was Gutes tun. Und jetzt stand ich schon so und dachte, ah, jetzt aber, ne? Aber nö, innerlich dachte ich, Herr Jesus, das ist jetzt nicht die richtige Haltung. Dann sagte ich der Frau, wir sprechen hinterher nochmal drüber, also wir können nochmal zusammenkommen und diskutieren. Und dann kamen auch alle wieder und da war unter anderem auch ein Theologe dabei, der hat katholische Theologie studiert. Und der ist, ich habe das dann vorgelesen, was die Bibel sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. da drin, was das Wort bedeutet ist, es ist eine graduelle Verbösung des Menschen, findet statt. Und dann stand dieser Theologe auf und er hat dann richtig losgelegt. Der sagt, ich habe jetzt nur mitgeschrieben, was sie da alles gesagt haben und das ist ja völlig daneben. Da hat er sich ereifert und hin und her und wir müssen endlich mal aufhören. Und richtig gebrüllt, ne, von dem, dass die Menschen verloren sind und hin und her. Und halt hat mich da echt platt gemacht vor den Leuten. Ne? Und dann dachte ich, oh, jetzt gebe ich sie aber. Und dann plötzlich habe ich mich an ein Wort erinnert, das ich von einem Freund von mir mal hörte. Wenn man in deinen Worten und in deinem Gesichtsausdruck nicht die Liebe Jesu erkennen kann in so einer Diskussion, halte lieber den Mund. Und dann habe ich lieber den Mund gehalten. Und ich habe den einfach zugehört. Und irgendwann dann war er fertig mit seiner Abhandlung. Und dann konnte ich ihn sagen, konnte ich auch, ich bedanke mich bei Ihnen, weil hör jeden zu, der dich kritisiert. Da mögen 99,9% falsch sein. Aber das eine 0,1%, das richtig ist, verändert dein Leben. Macht's Jesus gleicher. Und dann konnte ich dem Mann das sagen, wie auch immer. Hinterher kam diese Frau auf mich zu, die eigentlich an Reinkarnation glaubte. Die kommt auf mich zu, nimmt meine Hände und mit Tränen sagt sie zu mir, ich bedanke mich bei Ihnen so, dass Sie mir so in Liebe heute geantwortet haben. Das habe ich noch nie erlebt. Die hat immer, wenn sie in irgendwelchen christlichen Kreisen war und mit ihren Gedanken gut darum gemacht hat, hat die immer gleich sofort Gegenwind. Also die einen haben geschwiegen, keiner hat was gesagt. Ne? Das ist natürlich auch gentlemanlike. Das sage ich dann gar nichts. Da kann die nicht sagen, ich war schlecht oder gut. Neutral. Und die anderen, die wussten sofort, niederbügeln, verkehrt. Ich sage ihnen sofort, was das Wort Gottes sagt. Und es war interessant. Und die Frau hat ihr Leben ausgesprochen und fand zum Glauben an Jesus. Hat vielen Sachen abgesagt. Und ihre Schwägerin, die sie einlud, der ging es ganz genau so. Die war schon jahrelang auf christlichen Freizeiten und sagte dann, das habe ich noch nie gehört. Und vielleicht hat sie es schon mal gehört, das will ich auch nicht sagen, dass man es noch nie gehört hat. Aber manchmal ist auch nur die Zeit Gottes. Aber Jesus kommt scheinbar immer wieder plötzlich. Und bis es vorbei ist, aber das bestimmt nicht ich, nur alleine Jesus. Also wie geht Jesus um mit dieser Welt? Er geht rein in diese Welt, die finster ist, die kaputt ist, die zerschlagen ist. Was macht Jesus nicht? Das geknickte Rohr noch zerbrechen, den glimmenden Docht auslöschen. Er bietet es an, mit dem Geist Gottes diesen glimmenden Docht zu entfachen, dass ein Feuer des Glaubens das Brennen anfängt. Er bietet es an, dass die zerbrochen sind, geheilt werden. Da kann man keinen davon überzeugen, das kann nur Jesus selbst. Und der Mensch, der muss natürlich dann auch antworten darauf, das ist klar. Aber beschäftigen wir uns doch mehr mit der guten Botschaft als mit der schlechten Botschaft. Das ist mir wirklich wichtig. Wichtig ist, dass wir wissen, was läuft in dieser Welt. Das stimmt. Und ich weiß, dass Gender nicht gut ist. Und dass Homosexualität nicht richtig ist. Und Ehescheidung. Steuerhinterziehung ist auch nicht richtig. Und sonstige Dinge. Und es wird auch nicht besser. Nur müssen wir sagen, okay, das wissen wir jetzt. Warum sind die Menschen so weise unter dem Zorn sind? Die sind in der Finsternis. Was brauchen diese Menschen? Das Licht. Wer bin ich in dem Ganzen? Ich bin das Licht der Welt und ich bin das Salz der Erde. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Also Jesus, gebrauch mich in dieser Welt, um dein Licht reinzutragen. Wie? Ich weiß es nicht. Ich bin kein großer Redner zum Beispiel, aber du kannst auch ganz anders handeln durch mich. Und Jesus kann das. Er kann das, ihr Lieben. Weil er alles kann. Warum? Weil er der Schöpfer dieses Universums ist. Und der, der dieses Universum schöpfen kann, der kann alles andere auch. Unser Leben gebrauchen als Salz und Licht. Und dazu möge uns segnen, dass wir nicht ein Fluch für diese Welt sind, sondern ein Segen für eine verfluchte Welt. Oder eine Welt, die unter dem Fluch leidet. Unter dem Fluch der Sünde. Dazu möge Gott uns segnen. Amen.